Es ist deprimierend, dass Richter heute alte Nazis decken.
Beate Glasfeld über die Ohrfeige, die Deutschland brauchte.
Es brauchte sie, damit die Schuld bewiesen wird der Millionen, die grausam, gierig, feige und blind folgend geglaubt haben, dass sie uns auf ewig den echten Sinn des Wortes, Ehre des deutschen Volkes, verderben können. Es brauchte sie, um zu rächen die Toten von Stalingrad, Russen, die ihr Vaterland verteidigten, und die deutsche Jugend, die man zu täuschen versucht hatte und deren Tränen zu Eis erstarrten, wenn sie an die ihrigen dachten, die für sie verloren waren. Es brauchte sie für den Rauch, der aus den Kaminen der Todesfabriken in Aufschub stieg und dessen Geruch den Deutschen anhaften wird bis zu dem Tag, an dem alle Deutschen die Leiden derer, die hinter Stacheldraht saßen, mitempfinden werden. Es brauchte sie, damit alte Städte in der Welt gereinigt werden, die von der Hakenkreuzfahne besudelt waren, als Erinnerung an alle Manolis Glesos, die sie heruntergerissen haben. Es brauchte sie, um die letzten Gedanken von Hans und Sophie Scholl zu ehren, als sie ihre Hälse auf den Hauptplatz legten und darauf warteten, dass der Kopf unseres wahren Deutschlands in den Müll rollte. Es brauchte sie, um das jüdische, russische, polnische Volk mit dem Deutschen auszuhöhlen, denn diese Völker können nur dann in Fraternität zusammenleben, wenn sie gemeinsam den Kampf gegen den Faschismus aufnehmen wollen.
Wir haben jetzt gerade etwas Überraschendes gehört. Das war natürlich Beate Glasfeld. Aber das war Beate Glasfeld, während sie hier saß und es selber hörte, unmittelbar in den Ereignissen nach dem Moment, der sie weltberühmt gemacht hatte, nämlich Anfang der 70er Jahre. Wir haben dank Ulrich Sander dieses Tondokument heute hier erhalten und haben gerade besprochen, bevor sie jetzt 2012 zu uns spricht, ist es eine gute Brücke, wenn wir mit diesem Tondokument beginnen. Herzlich willkommen, Beate Glasfeld. Ich möchte keine weiteren Worte verlieren. Hier sind so viele Menschen und ich will Ihnen keine Zeit nehmen und deswegen sage ich jetzt erstmal gar nichts mehr.
Ja, liebe Freunde, ich bin sehr beglückt, dass Sie so zahlreich heute Abend erschienen sind. Und es bringt mich auch Jahre zurück. Ich habe viele alte Freunde von der VVN getroffen, mit denen wir in den 60er Jahren zusammengearbeitet haben und die mich auch nachher in der Kissinger-Affäre unterstützen, besonders im Wahlkampf 1969, wo ich Kandidatin gegen Kissinger war. Ich muss natürlich, wenn ich irgendwas sage, ich muss natürlich mit ausholen mit der Ohrfeige. Aber ehe es soweit kam, muss ich auch erzählen, woher ich komme. Ich bin 1939 in Berlin geboren. Ein Elternhaus, das weder für noch gegen die Nazis war. Meine Eltern gehörten zu der, würde ich sagen, stillen Mehrheit, die wahrscheinlich für Hitler gestimmt hatte. Und befreit wurden wir von den Russen in der Nähe von Berlin. Ich hatte das Glück gehabt, dass mein Vater kurz nach Kriegsende 1945 uns wieder aufsuchen konnte in Havelberg und wir nach Berlin zurückkommen konnten. Und er war in britischer Gefangenschaft. Mein Leben in Berlin war vielleicht doch ein bisschen gezeichnet für meine späteren Aktionen, denn ich lebte in einer Stadt, die in Ruinen war, nicht andere Städte auch, aber Berlin war auch geteilt in vier Zonen, die westliche, sagen wir mal kurz gesagt, die westliche, die drei westlichen Alliierten und die russische Besatzungszone. Und ich glaube, für eine junge Deutsche war das doch etwas anderes, als vielleicht in Westdeutschland zu leben, denn ich lebte in West-Berlin, die Verwandten in Ost-Berlin und wenn man von einem Lager ins andere ging, von der kapitalistischen Welt in die kommunistische Welt, musste man sich doch die Frage stellen, warum ist Berlin geteilt? Und vielleicht hat mich das schon ein bisschen irgendwie geprägt, denn als ich 1960 nach Paris ging, inspiriert war ich davon, dass ich arbeitete in der Firma Schering, in einer pharmazeutischen Fabrik, Lizenzabteilung, stinklangweilig. Und ich hatte eine Freundin, die kam gerade aus England, also Permi sagte, Beate, ich gehe nach Paris und willst du nicht mitkommen? Und ich dachte, nun gut, in Berlin, was erwartet mich? Das 3K, so hieß es damals, Kinderkirche, Küche. Warum nicht versuchen, nach Paris zu gehen, eine Sprache zu lernen? Für mich war natürlich der Anlass, die französische Sprache zu lernen und dann vielleicht nach Berlin zurück in eine andere Stellung. Und nun gut, in Paris, in kurzer Zeit, als ich ankam, wo Au-pair-Mädchen arbeitete, traf ich meinen späteren Mann. Wir trafen uns 1960 an dem Tag, sozusagen symbolisch für uns, von dem Eichmann aus von den Mossad gekidnappt wurde und ausgeliefert wurde und nach Jerusalem verbracht wurde. Das ist schon wahrscheinlich etwas Symbolisches in unserer Begegnung gewesen. Aber ich meine im Allgemeinen, zum Anfang hatten wir also weder Serge, Sie wissen, mein Schwiegervater ist ins Ausschüttungsleben gekommen, er ist deportiert worden. Die Serge und seine Mutter und Schwester waren auf der Liste der Deportation. Sie lebten damals in Nizza, das war die Zeit, wo die Italiener noch dort waren, die sehr judenfreundlich waren. Und als die Deutschen einmarschierten, war es eben die Zeit der schlimmsten Razzien und mein Schwiegervater wurde festgenommen. Die Familie war wohl in der Wohnung geblieben, in einem Wandschrank versteckt. Aber der Schwiegervater hatte gesagt, also ich gehe die Tür öffnen, er sprach mehrere Sprachen und sagte, meine Familie ist nicht hier, die sind aufs Land, weil die Wohnung entlaust werden müsste. Und so haben es war damals Alois Brunner, auf den ich noch später zu sprechen komme, der mit seinen österreichischen Komplizen diese großen Razzia durchführte und sie tasteten nicht den Wandschrank ab, die Doppelwand des Wandschrankes, wo meine Schwiegermutter und die beiden Kinder versteckt waren. Mein Schwiegervater wurde festgenommen und meine Schwiegermutter hatte noch am nächsten Morgen, als sie den Wandschrank verließ, noch die Möglichkeit, ihren Mann zu sehen. Er wurde in Nizza dann zum Bahnhof verbracht und wo sie ihm das letzte Mal auf Wiedersehen sagen konnte. Das war vielleicht geprägt. Mein Mann war auf der Liste der Deportierten und hatte durch ein Wunder überlebt. Und nun gut, wir trafen uns, er traf eine Deutsche und ich sagte ja, Gedicht sagte ich, zitierte ich Hans und Sophie Scholl und mein Mann sagte ihm immer, weißt du Beate, für mich sind nicht alle Deutschen schuldig, denn es gab Hans und Sophie Scholl. Die Begegnung meiner Schwiegermutter war eben auch sehr freundlich gewesen, denn sie hat in Deutschland studiert gehabt und sie sah in mir nicht die Deutsche, die feindliche Deutsche, sondern diejenige, die sich später engagieren würde. Das Engagement kam eigentlich, würde ich sagen, ein bisschen, interessierte mich, was ein Vergleich zwischen der Deutschen, ich schrieb ein Buch über die Mädchen, deutschen Au-pair-Mädchen in Paris, gab meine Erfahrungen den jungen Mädchen und wir führten ein ziemlich gewöhnliches Leben, Serge und ich. Obwohl es war noch was, was uns auch prägte. Das war, als wir 1963 heirateten, sagte uns der Bürgermeister im 16. Arrondissement, Sie sind ein ganz außergewöhnliches Paar, eine Nichtjüdin, ein Jude, eine Deutsche und ein Franzose und Sie müssen aus Ihrer Heirat etwas ganz Besonderes machen. Das war schon irgendwie wahrscheinlich ein Aufruf, dass wir eines Tages doch, wenn es notwendig ist, handeln müssen. Und ich würde sagen, ich wäre vielleicht eigentlich eine ganz normale Hausfrau geblieben, mit zwei Kindern dann später hatte. Aber ich bin 1963 ins Deutsch-Französische Jugendwerk eingetreten. Das Deutsch-Französische Jugendwerk war gegründet worden, Adenauer und de Gaulle, um den Austausch zu fördern zwischen den deutschen und den französischen Jugendlichen. Ich war dort als Sekretärin eingestellt und Zweisprachigkeiterin und 1966, als Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler wurde, sagte mir zu mir, Serge, Beate, das kannst du einfach nicht. Du lebst in Frankreich, du bist Deutsche und Französin und da müssen wir dagegen etwas tun. Wir hatten einiges erfahren. Es war damals sehr wenig berichtet worden über die Vergangenheit von Kurt Georg Kiesinger und sagte, wir müssen uns irgendwie engagieren. Und Serge half mir dann drei Artikel zu schreiben. Das war damals eine linksliberale Zeitung, die hieß Combat, die meine Artikel dann auch aufnahm. Geschrieben natürlich mit der Hilfe von Serge. Ich saß dann nachts in der Redaktion und sagte, wollen Sie nicht meine Artikel übernehmen? Und man tat es auch. Und auf den dritten Artikel hin, also jedes Mal war das Thema, wie kann die Bundesrepublik sich ein Nazi-Propagandist als Bundeskanzler werden, ein Nazi-Propagandist, Verbindungsmann zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Goebbels-Ministerium. Er war jemand, der genau die Kriegslage kannte, er wusste auch, was in den Lagern geschah. Das war eben der Regierungschef der Bundesrepublik. Und ich stellte auch immer ihm gegenüber, für mich ein Vorbild, Willy Brandt, der sich zu der Zeit nicht dem Narzissmus widersetzt hatte. auf den dritten Artikel hin, ein Satz wurde dann herausgezogen, war, dass Kiesinger sich einen genauso guten Ruf geschaffen hat in den Reihen der Braunhem wie in den Reihen der Christdemokraten. Und als ich ins deutsch-französische Jugendwerk kam, sagten sie mir, gaben sie mir meinen Brief, sie sind entlassen. Entlassen? Ja, weil aufgrund dieses Artikels. Als ich meinen Mann anrief, sagte ich, Serge, ich bin entlassen worden. Sagte er, wieso? Schon wieder zu spät gekommen? Ich sagte, nein, 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 das ist der Grund. Und nun, was sollten wir machen? Ich meine, wir waren in einer Situation, man hatte mir gesagt, wenn Sie diesen Artikel zurücknehmen wollen und so weiter, könnten wir vielleicht sehen, ob Sie nicht doch im Jugendwerk bleiben können. Und Serge sagte, das können wir nicht zulassen. Mein Schwiegervater, als er nach Auschwitz kam, er war ein großer, starker Mann. Er hatte sich einem Capo widersetzt, um einen Freund zu schützen, ist sofort nach Fürsten, in die Kohlengrube, nach Fürsten, in die Fürstengrube gekommen, in die Kohlenminen. Und wenn, Serge sagte, wenn mein Vater den Mut hatte, damals sich zu revoltieren, müssen wir auch was tun. Wir können das nicht einfach so lassen. Und nun gut, was wollten wir machen? Wir waren alle zwei, wir zwei, ein junges Paar und was konnten wir tun? Also wir versuchten dann eben die Kiesinger-Aktion erstmal zu untermauern, indem wir Dokumente über Kiesinger sammelten. Wir hatten damals, Serge hatte damals in der DDR nachgefragt, denn die Akten der Propagandaministerium lagen in der DDR in Potsdam. Und Serge ist offiziell in die DDR gereist, hat gesagt, meine Frau ist aus dem Jugendwerk entlassen worden, wir müssen die Kiesinger-Dokumentation zusammenstellen und bitte wollen Sie uns helfen. Und die Hilfe kam natürlich auch und so konnten wir unsere Informationen in einer Broschüre schon mal veröffentlichen. Natürlich wollte ich auch versuchen, mich irgendwie zu wehren und das Arbeitsgericht in Paris lehnte natürlich meinen Antrag auf Wiedereinstellung ab. Man wandte mich an eine Schiedskommission, denn das Deutsch-Französische Jugendwerk hatte eine Schiedskommission für diese Probleme. Und als wir uns dann die beiden Richter ansahen, die Schiedsrichter, sahen wir, dass der deutsche Schiedsrichter ein NSDAP-Mitglied war und auch ein guter Freund von Kiesinger, der ihn damals auf diesen Posten gehoben hatte. Was blieb uns anderes übrig, als da war nun nichts mehr zu machen. Oder aber zu versuchen, auf andere Art und Weise eben Kiesinger zum Rücktritt zu zwingen, was unser Anlass war. Wir hatten dann versucht, also die Kiesinger-Dokumentation habe ich durch alle Redaktionen geschickt, an Journalisten, an die Abgeordneten des Bundestages. Und man sagte mir, aber Frau Klaasfeld, der ist doch demokratisch gewählt, was wollen Sie denn? Und da hatten wir dann eben gesehen, dass man andere Mittel benutzen muss. Ich würde sagen, wir sind verpflichtet worden, manchmal diese Skandale zu entfachen, weil wir keine anderen Mittel hatten. Vor allen Dingen waren wir wirklich am Anfang, wir beiden ganz alleine. Und wir hatten dann eben versucht, diese Skandale irgendwie zu verwirklichen. Und die erste Möglichkeit hatte ich dann, als ich in Bonn auf der Besuchertribüne im Parlament rufen konnte, als Kiesinger sprach, Kiesinger Nazi abtreten. Ich hatte dadurch gemerkt, dass wohl mein Zwischenruf in der Presse erschien, aber auch endlich seine Vergangenheit besprochen wurde. Und dann war eben Serge und ich, was können wir weiter tun? Und das war dann der CDU-Kongress in Berlin 1968, wo wir sagten, gut, wir müssen etwas tun, vielleicht etwas Symbolisches. Und dann war die von uns beiden, die Ohrfeige, die war vorher schon auch schon angekündigt worden im Mai 68 in der TU in Berlin. Günter Grass saß da und auch andere deutsche Intellektuelle, ich weiß nicht mehr, wer alle, Gollwitzer oder wer. Und ich sagte, Kinder, zu den Studenten, also ich bin jemand, der auf jeden Fall bis zu einer gewissen Grenze gehen will, wenn ich Erfolg haben will. Und warum nicht Kiesinger Ohrfeigen? Natürlich, Sie wissen, der Saal, die jungen Leute, die machten sich immer mich lustig, aber Beate, hör doch mal. Und ich hatte es aber immerhin einige Monate später realisiert. Ich will nun nicht weiter auf diese ganze Sache eingehen. Sie wissen, die Ohrfeige, es war eine symbolische Aktion. Die Ohrfeige, die eine Deutsche der jungen Generation, dem Nazi-Vater gegeben hatte. Die Wirkung war natürlich auch unwahrscheinlich, denn am selben Abend wurde ich zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt, kurz davor Rudi Dutschke in der Gedächtniskirche blutig geschlagen wurde und zu 250 Mark Geldstrafe verurteilt wurde. Wir hatten uns auch vorgenommen, dass irgendwie wir doch immerhin, sollte etwas schiefgehen oder sollte ich verurteilt worden, dass wir da einen Ausweg finden. Und wir hatten dann eben uns vorgenommen, mein Rechtsanwalt, muss ich inzwischen, war damals Horst Mahler gewesen, den ich damals in Berlin kennengelernt hatte, in der außerparlamentarischen Opposition. Er verteidigte die SDSler und er kam dann sofort am Abend zu mir ins Gefängnis und sagt, also gut, ich sagte, Herr Mahler, wir müssen was tun. Ich bin Französin und Sie sagen dem Vorsitzenden Richter, ich möchte von einem französischen Gericht in Berlin gestellt werden, ich bin Französin. Was wahrscheinlich den Richter Drigala dann doch, wahrscheinlich wurde nach Bonn telefoniert, es könnte ein diplomatischer Zwischenfall gewesen sein und ich wurde dann am Abend selbst auf freien Fuß gesetzt. Das ist ganz komisch, denn vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, zweimal an einem zu einer Preisverteilung von dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilzunehmen. Eine Gruppe hatte die Ohrfeige genommen und die andere die Lischka-Entführung. Und in der Gruppe der Ohrfeige war die Enkelin von diesem Drigala, von dem Vorsitzenden Drigala. Sie sagte mir dann, ihr Großvater war damals also als Richter, als Schnellrichter kurz davor benannt worden. Von der Sache hat er nicht viel Ahnung gehabt und wahrscheinlich war das ein Fall für ihn. Und jedenfalls das eine Jahr, es hätte nicht sein sollen. Es hätte auch nicht sein sollen, hätte Kiesinger, wie er von Anfang an, er wollte eigentlich nicht Strafantrag stellen, aber seine Umgebung und hat ihm geraten, es muss Strafantrag gestellt werden, dadurch natürlich dieses Schnellgerichtsverfahren. Das war eigentlich der Anlass gewesen, die Ohrfeige war gegeben und dann hätte ich mich ja auch zurückziehen können und sagen, gut, ich meine, wir haben was getan, ich habe mich immerhin engagiert als Deutsche, ich habe es erreicht, dass es kam dann auch später kein weiterer Nazi in eine hohe Stellung in der deutschen Politik. Aber dann am 30. März 1970 lese ich in der Süddeutschen Zeitung, dass der FDP-Abgeordnete Ernst Achenbach Kandidat ist für die Nachfolge von Fritz Hellwig als deutsches Mitglied der EWG in Brüssel und dass die deutsche Bundesregierung ihn bald auf diesen Posten bestätigen wird. Der Spiegel berichtet, dass die Kandidatur eines Mitarbeiters von der Arbeits am Tag nach den Wahlen im September 1969 zwischen Walter Scheel, Vorsitzender der FDP und dem rechten Flügel seiner Partei ausgehandelt wurde. Die Ernennung von Ernst Achenbach, Vertreter wichtiger Industriezweige und insbesondere Rechtsanwalt der großen Industriellen der Ruhr nach Brüssel, war ein Deal zwischen dem rechten Flügel der FDP, damit Willy Brandt zum Kanzler ernannt wurde. Achenbach soll sogar den Posten des deutschen Botschafters in London abgelehnt haben, um in Bonn als Vertreter, als Europakommissar genannt zu werden. Und der Spiegel führte weiter aus, dass Scheel, als der Außenminister wurde, Anfang März 1970 einen Emissär nach Paris geschickt hatte, um die französischen Vorbehalte auszuschalten. Es ist ein Bericht hierüber verfasst worden. Und darin heißt es, wenn die Franzosen einverstanden sind, werden die Holländer und die anderen Länder folgen. Was sollten wir nun tun? Das war für uns unmöglich. Ich meine, als Deutsch-Französin, dass wir das zulassen können, dass ein Mann wie Achenbach in Europa, in Brüssel sitzt und dann Vorsitzender von Ländern, die von den deutschen Besatzern waren. Wir hatten dann auch schon mal geguckt in die Dokumente. Wir kannten die Vergangenheit von Achenbach, da wir ja, als wir die Kissinger-Dokumente durchsahen. Kissinger sagt, er war auch im Auswärtigen Amt tätig gewesen. Wir vieles erfahren hatten über Achenbach. Zum Beispiel, was hatten wir jetzt, was ich vorausgesucht hatte, in Paris leitete Achenbach die wichtigste Abteilung der Botschaft, die politische Abteilung. Delegationsrat Zeitschel als Verantwortlicher für Judenfragen und die Verbindung zu Gestapo und S-Angehörige. Und dann habe ich noch etwas, was ich auch besonders fand. Botschafter Ritter sagte über Achenbach, Achenbach war ein Mann, der im Ruf stand, äußerst wirksam zu sein. Er soll den Botschafter beeinflusst haben, also Abels. Er spielte die erste Geige. He really spielte the fiddle. Welche Rolle Achenbach in der Entlösung der Judenfrage hatte, haben wir dann auch herausgefunden, denn er war ja, wie Sie wissen, das Dokument, was ihm sehr belastete, war eben die Tatsache, dass er am 15.02.1943 als Wehrmachtsangehörige, zwei deutsche Wehrmachtsangehörige erschossen wurden in Paris als Sühnemaßnahme eben einverstanden war, dass 2000 Juden nach Auschwitz zu deportieren. Und auf Befehl Lischkas wurden dann diese 2000 Juden in zwei Transporten am 4. und 6. März 1943 nach Auschwitz deportiert und dort nach dem Eintreffen starben sie dort. Also was konnten wir nun tun? Ich meine, Sie haben gesehen, ich habe erklärt, wie er von der Regierung Scheel Brandt geschützt wurde. Und wir hatten dann natürlich sofort die Dokumentation zusammengestellt. Ich erlasse es jetzt, alle Dokumente zu zitieren, die wir damals zusammengestellt haben. Aber wir dachten dann nur, gut, das Einzige ist, wir müssen die europäischen Länder dazu zwingen, auf die Deutschen einzuwirken, damit Achenbach nicht nach Brüssel geschickt werden kann. Wir schickten dann also die Achenbach-Akte an den Außenminister von Holland, Italien, Luxemburg, an Willy Brandt, Premierminister von Belgien und England. Und in Paris überreichte ich den Bericht an den Élysée-Palast, im Quai d'Orsay an Maurice Schumann. Dann bekomme ich einen Brief am 23. Juli, der sehr ausweichend ist. Also wir dachten, die Politiker tun nichts, muss man die Presse alarmieren. Und jede Redaktion muss auch eine Dokumentation erhalten. Ein Redakteur für Außenpolitik hatte mir eines Tages mal den Rat gegeben, werfen Sie Achenbach aus dem Fenster, dann schreibe ich bei Ihnen. Am 4. April klappere ich alle internationalen Agenturen ab, die großen französischen Tageszeitungen und die wichtigsten europäischen Zeitungen. Ich übergebe ihm nicht nur die Akte, sondern diskutiere auch mit ihnen. Ich schaffe es, dass sie die Dokumente einsehen und sie nicht einfach so im Schubfach ablegen. Willem Haverkamp, SPD, der zweite deutsche Europakommissar in Brüssel, ist gerade in Jerusalem zu dieser Zeit und profitiert von seinem Aufenthalt, um in Yad Vashem nach Dokumenten von Achenbach zu suchen, findet aber nichts. Er schickt uns dann einen jungen Mitarbeiter nach Paris und hier kann Serge ihm alle unsere Dokumente überreichen. Und Haverkamp ist von dem Inhalt überzeugt und startet seine Kampagne gegen Achenbach am 15. April. Am 4. April nehmen wir Kontakt auf in Brüssel mit einer Organisation, die es damals gab. Das war die Organisation von Beamten, die in Lagern deportiert waren oder aber auch im Widerstand kämpften. Diese Leiter der Organisation wenden sich mit ihren Protestationen an die wichtigsten Journalisten in Brüssel. Am 6. April veröffentlicht die französische Presseagentur Agence France-Presse ihr Kommuniqué und sie zitieren das Dokument, dass sie schon sagte, was das Schlimmste gegen Achenbach war, die Deportation, der Vorschlag, 2000 Juden als Repressalien zu deportieren. Am 7. April im Artikel im Figaro und am Nachmittag in Le Monde. Die Kommunisten tun nichts. Die Deutsche Volkszeitung Düsseldorf, in der ich schreibe, veröffentlicht meinen Artikel. Aber die DDR bleibt stumm, denn die Agentur TASS in Paris, die ich aufsuche, scheint nicht begeistert. Achenbach war damals ein Avocat d'affaires und vertritt die Öffnung zum Osten. Scheel sagt in Bonn, die Presse wird sich zwei Wochen lang für den Fall interessieren, dann wird er vergessen, in Vergessenheit geraten. Wir müssen also in die Mitgliedsländer reisen. Anfrage per Telegramm für ein Treffen mit Herrn Luns, Außenminister in Den Haag, Herrn Gaston Eskens, belgischer Premierminister und Jean Rey, Präsident der Wirtschaftskommission und für den 10. in Bonn mit Ahlers, Bundespressesprecher. Am 7. April komme ich im Flughafen in Schiphol an. Ich habe den Journalisten benachrichtigt. Ich werde für die holländische Tagesschau interviewt und kann auf Deutsch den Grund meines Buches erklären und sogar einige Dokumente vorführen. Ich nehme auch die Gelegenheit wahr und danke Herrn Luns dafür, dass er als einziger Staatsmann die Ernennung von Kissinger zum Kanzler kritisiert hat. Ich verbringe die Nacht bei einem befreundeten Journalisten-Ehepaar und am nächsten Morgen im Auswärtigen Amt. Der Chef vom Kabinett von Herrn Luns empfängt mich. Wenn ich noch etwas warten könnte, sagt er, könnten Sie auch Herrn Luns sehen, der gerade den Sohn von Bogiba empfängt. Leider kann ich nicht warten, denn um 11 Uhr geht mein Zug nach Brüssel. Herr Luns sieht die Dokumente ein und interveniert persönlich bei seinem deutschen Kollegen Walter Scheel. Die holländische Presse veröffentlicht Artikel und auch mein Interview. Auch die belgische Presse folgt. Serge ist am gleichen Morgen von Paris nach Brüssel gereist, wo er sich mit Mitgliedern der EWG getroffen hat. Er hat unseren Sohn Arno mitgebracht. Ich komme am frühen Nachmittag in Brüssel an und nehme Arno mit, der fürchterliche Zahnschmerzen hatte. Serge in der Zwischenzeit fotokopiert unsere Akten auf einer Maschine, die uns ein befreundeter Journalist zur Verfügung gestellt hat. Arno und ich fahren zum belgischen Premierminister. Nach Durchsicht der Dokumente erklärt er dem Spiegel, c'est une affaire malheureuse. Ich werde den Empfang von Raymond Rifflet, Kabinettschef von Jean Rey. Am Abend selbst fahren Serge und ich und Arno nach Bonn. Wir übernachten im Hotel am Kölner Hauptbahnhof. Am 9. sollte ich eigentlich als Journalistin der Deutschen Volkszeitung mit Willy Brandt in die USA reisen. Herr Rüdiger von Wechmann, Mitarbeiter von Konrad Ahlers, hatte mich auf die Liste gesetzt. Am 7. abends erfahre ich aus einem Telegramm, dass ich nicht mitreisen darf. Angeblich hätte der CIA und der Foreign Office aus Sicherheitsgründen mir die Einreise verweigert. Aber die Presse glaubte aber eher, dass man verhindern wollte, dass ich während dieser Reise Willy Brandt mit der Sache Achenbach belagern könnte. Am 9. reagierte die internationale Presse wie von uns erhofft. Die Welt schrieb Angriffe in Paris und Brüssel gegen die Kandidatur von Achenbach. Die Süddeutsche Zeitung berichtete in Italien den Messaggero und schreibt einen Nazi-Verbrecher an der Spitze der EWG. Im Artikel in der Le Soir in Brüssel erscheint und die Times schreibt sogar Kampagne gegen einen Kandidaten für die EWG. Und anstatt meiner Reise nach Washington verbringe ich meinen Tag im Haus der Presse in Bonn und verteile an die Journalisten meine Unterlagen. Arno läuft auch durch die langen Korridore. Ich übergebe auch meine Unterlagen an Horst Emke, Minister de la Chancellerie, der mir 1968 in der Affäre Kiesinger geraten hatte, Frau Klarsfeld, lassen Sie den juristischen Weg fallen, machen Sie eine politische Affäre aus der Sache Achenbach, auch Kiesinger. Die Dokumente über die Deportation, Anweisungen der Deportation von den 2000 polnischen Juden schicken wir wieder nach Brüssel. Am 11. April gibt Wilhelm Haberkamp ein Statement ab. Er sagt, wenn Achenbach Europakommissar wird, tritt er zurück. Arnold Scholz vom Telegrafen in Berlin vereinbart ein Treffen für mich mit Konrad Ahlers. Achenbach bestätigt seine Version. Aber die Koalition schützt Achenbach. Und selbst Brandt stellt Achenbach einen Persilschein aus. Aber das war immerhin das Ende der Kandidatur von Achenbach. Der parlamentarische Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Professor Dahrendorf, wurde im Mai für den Posten des Europakommissars vorgeschlagen. Und am 29. Mai, als die Nominierung Dahrendorf offiziell wird, sucht die Regierung nach einem Nachfolger für den Posten. Und wer schlägt sich vor? Achenbach. Am 30. Mai komme ich in Bonn an mit meinen neuen Dokumenten über Achenbach, die Achenbach unterzeichnet hatte. Ich verteile Fotokopien und ein Pressekomitee. Am 1. Juni 1970 wurde Karl Mörsch Nachfolger von Dahrendorf. Also Sie sehen, also die Aktion war nicht einfach, es war nicht der politische Druck einfach, der so herkam. Es war immerhin die Aktion des Rumreisen in die Länder. Und durch diese Aktion ist es gekommen, dass sich die EWG-Länder zusammengetan haben und darauf gedrungen haben, dass Deutschland nicht Achenbach nach Brüssel schickt. Und es hätte eigentlich... Das hätte uns eigentlich wieder beruhigen können und sagen, nun gut, wir haben unsere Arbeit geleistet, aber dann 1971 wurden wir, Sie haben schon vorhin erwähnt, die Organisation Söhne und Töchter der Deportierten Juden aus Frankreich, wir wurden uns klar, dass all diejenigen, die verantwortlich waren für die Deportation der 76.000 Juden aus Frankreich, völlig unbestraft in der Bundesrepublik lebten. Kurt Lischka, früherer Chef der Gestapo in Berlin, verantwortlich für die erste Festnahme der Juden in Berlin, nach der Kristallnacht, Herbert Hagen, früherer Eichmann-Chef, Ernst Heinrichsen, der Bürgermeister und Rechtsanwalt in Bayern wurde, besonders aktiv in der Deportation der jüdischen Kinder in Drancy nach Auschwitz und viele andere. Es waren 250 vom französischen Militärgericht nach dem Kriege verurteilt worden, Abwesenheit zu lebenslangen Freiheitsstrafe oder sogar zum Tod. Aber natürlich sind sie nach Deutschland zurückgekommen mit der deutschen Armee, die sich zurückzog. Für unsere Freunde war das natürlich eine fürchterliche Sache zu wissen, dass die Verbrecher, diejenigen, die ihre Eltern oder ihre Geschwister haben deportieren lassen, in der Bundesrepublik völlig unbestraft leben konnten. Nun gut, ich will nun nicht, das war damals ein Vertrag, der zwischen Adenauer und de Gaulle unterzeichnet wurde und der es den deutschen Gerichten verbat, sich dieser NS-Verbrecher anzunehmen, die in Frankreich nach dem Kriege in Abwesenheit verurteilt wurden. Aber als natürlich die Franzosen sahen, dass sie nun alle unter ihrem eigenen Namen in Deutschland wieder auftauchten, sagten sie, nun gut, dann liefert sie doch nach Frankreich aus. Natürlich, die Deutschen sagten, um Himmels Willen, deutsche Staatsbürger können wir nicht ausliefern. Es war eine Situation, wo nichts zu tun war, nur es sollte ein deutsch-französisches Zusatzabkommen unterzeichnet werden, das dann nach Ratifizierung im Bundestag ermöglichen sollte, dass die NS-Verbrecher jetzt vor deutsche Gerichte gestellt werden konnten. Wir waren auch, Serge und ich, anfangs allein. Und was sollten wir tun? Es war sehr schwer, hier etwas zu unternehmen, denn wir wollten, dass die deutschen Gerichte sich dieser NS-Verbrecher annehmen und sie verurteilen. Aber wir haben von Anfang an gesehen, dass, jetzt haben wir wieder unseren Ernst Achenbach, der auftaucht, der sich von Anfang an als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses gegen die Ratifizierung dieses Vertrages stellte, sagte, um Himmels Willen, da kann nichts mehr bewiesen werden, und es muss ja auch einmal ein Schlussstrich gezogen werden, wir müssen vergessen und so weiter. Sie kennen ja die Aussprüche von Achenbach in diesem Bereich. Und die deutsche Staatsanwaltschaft war auch nicht bereit, irgendwas zu ermitteln. Und wir hatten viele Dokumentationen zusammengestellt. Das war der Liszka-Prozess, möchte ich jetzt gleich mal hinzufügen. Das war ein Prozess, der nur auf Dokumenten beruht. Wir brauchten keine Augenzeugen, wie der letzte Prozess, der hier in Deutschland, in München geführt wurde, der Prozess gegen Demjan Juk, wo man also ihm nichts beweisen konnte, nur die Tatsache, dass er zu diesem Zeitpunkt, als die Juden deportiert waren, Wachmann war. Der Liszka-Prozess in Köln war ein Prozess, der auf Dokumente basierte. Wir haben diese sofort der Staatsanwaltschaft übergeben. Es tat sich aber auch nichts. Und dann haben wir die verschiedensten Aktionen durchgeführt. Wie waren sie alle noch? Wir haben dann versucht, als nichts herauskam, Liszka zu entführen. Natürlich, unsere Gruppe war nicht darauf vorbereitet und auch nicht ausgerüstet, um die erfolgreich zu sein. Aber es kam doch zu einem Entführungsversuch. Es waren einige Passanten dabei, die auf die Sache aufmerksam wurden. Und als wir nach Paris zurückkamen, rief ich die deutsche Presse an und sagte, hören Sie mal, es war hier eine Gruppe von Juden in Köln, die den Chef, die Liszka nach Paris bringen wollten. Wir wollten ihn zurückverbringen nach Paris in das Büro, wo er als Gestapo-Chef tätig war. Natürlich, die Presse musste reagieren und sie fragten, dann haben Sie doch einen zweiten Mann auf Ihrem Liste, sagte ich, Herbert Hagen, den würden wir dann auch abführen. Die Sache war angelaufen und wir haben dann von 71, als der unter Willy Brandt, der Vertrag unterzeichnet wurde, Achenbach hatte dann die Ratifizierung blockiert, wir haben dann in Köln versucht, aber aus diesen 250 in Abwesenheit verurteilten drei Hauptverdächtige herauszuziehen, Liszka, Hagen, Heinrichsen. Und wir haben von 71 bis 79 zur Prozesseröffnung viele Aktionen durchgeführt. Sie müssen sich vorstellen, es ist nicht einfach gewesen. Wir hatten in Deutschland kaum Unterstützung dafür gehabt. Die jüdische Gemeinde wollte nicht sich mit uns irgendwie zusammentun, denn wir waren immerhin diejenigen, die kamen, demonstrierten. Wir hatten damals die Möglichkeit, Liszka-Büro war hinter dem Kölner Hauptbahnhof und damals gab es den Thalys noch nicht. Wir nahmen den Nachtzug und wenn wir morgens ankamen, kleines Frühstück und dann hin zum Liszka-Büro, Fensterschein einschlagen und dann sagen, Liszka, NS-Verbrecher, den müsst ihr bestrafen. Wer wurde bestraft? Wir kamen ins Gefängnis, wir wurden festgenommen, saßen in Köln-Ossendorf ein. Aber immerhin, diese Aktionen, die regelmäßig wiederholt wurden, haben dann doch der deutschen Öffentlichkeit gezeigt, wo der Skandal ist. Nicht, dass die Klarsfelds Liszka entführen wollten oder aber, dass wir auch, dass Serge Liszka bedroht hat mit einer Pistole, die nicht geladen war. Man hatte dann doch gesehen, dass der Skandal der war, dass die deutsche Justiz nichts tun wollte, um das Verfahren gegen die drei Hauptverdächtigen einzuleiten. Ich muss noch sagen, in der Zwischenzeit hatten wir auch, da will ich mal auf die VVN zurückkommen, hatten wir auch einen Fall gehabt, und zwar als mein Mann eines Tages aus dem jüdischen Dokumentationszentrum zurückkam, sagte er, hört mir, Beate, das musst du mir übersetzen, hier ist ein Verfahren abgelehnt worden, eingereicht von der VVN, und zwar geht es um Klaus Barbie. Klaus Barbie war, wie Sie wissen, der Butcher von Lyon, Gestapo-Chef von Lyon, und die VVN hatte Strafantrag gegen ihn gestellt in München, und zwar für die Hinrichtung von Widerstandskämpfern und das Ausheben des jüdischen Kinderheims in Lisieux. Und die Reaktion des Staatsanwaltschafts in München war abgelehnt. Und warum? Weil es keinen subjektiven Beweis gab, dass Klaus Barbie das Schicksal der jüdischen Kinder kennen musste, wenn sie nach dem Osten deportiert wurden. Die Kinder waren meistens Waisenkinder, die Eltern waren schon vorher deportiert worden. Und für die Widerstandskämpfer, die halt erschießen lassen, gibt es keine Augenzeugen mehr. Also Verfahren einstellen. Das war für uns natürlich auch wieder wir wurden jedes Mal in diese Lage hineingezwungen. Ja, was sollten wir tun? Hätten wir dieses Argument durchgelassen, wäre im Kölner Verfahren das Gleiche, der hätte der Staatsanwalt gesagt, na gut, also ich meine, in München konnte man sagen, subjektiven Beweis gibt es nicht, gab es einen subjektiven Beweis für Lischka und Heinrichsen, dass sie das Schicksal der 16.000 Juden, die aus Frankreich deportiert waren, kennen mussten? Nein. Also mussten wir so agentieren, handeln. Und nun gut, ich meine, auch hier war, würde ich sagen, die Aktion der zwei jüdischer Mütter ausschlaggebend. Ich hatte dann versucht, wir hatten uns natürlich hauptsächlich für die Kinder interessiert, die aus Isieux deportiert wurden. Und ich hatte dann zwei jüdische Mütter ausfindig machen können, deren Kinder deportiert waren, Frau Hallam-Brünner und Frau Ben-Gigi. Und Frau Ben-Gigi sagte ich, Frau Ben-Gigi, Sie müssen was tun, wir müssen nach München reisen, wir müssen, dass das Verfahren wieder aufgenommen werden wird. Und sie sagte, nun gut, ich komme mit dir mit, Beate. Und sie setzte sich dann vor das Gericht in München und begann einen Hungerstreik. Und wir sagten, wir werden nicht weggehen, solange das Verfahren nicht wieder aufgenommen wird. Als abends dann, sie ist immer noch da, saß, sie selbst war deportiert worden und hatte, als sie in Auschwitz war, in der Kleiderkammer die Kleider eines ihrer Kinder gesehen. Die sind, glaubt, ist sie in Sicherheit. Und sie sagte also auf jeden Fall, ich bleibe hier und den Hungerstreik führe ich durch. Abends holte uns dann der Staatsanwalt hoch und sagte, kommen Sie in unser Büro und ich würde gern was tun, aber Sie müssen mir helfen, Sie müssen mir die Möglichkeit geben zu sagen, dass Klaus Barbie das Schicksal dieser Kinder kennen musste. Und wir haben dann in Frankreich nachrecherchiert und jemanden gefunden, der eines Tages, er gehörte einer jüdischen Hilfsorganisation an, der Klaus Barbie in Lyon sah und sagte, hören Sie mal, wir wollen intervenieren, das war vorgesehen, Juden in dem Fort Montluc zu erschießen und Widerstandskämpfer. Und Klaus Barbie hätte dann, und der Sozialhilfe, der Mann von der jüdischen Sozialhilfe hat gesagt, geben Sie ihnen die Chance, schicken Sie diese Menschen in den Osten vielleicht zum Arbeitsansatz. Und da hatte dann Klaus Barbie gesagt, ob die hier in Fort Montluc erschossen werden oder nach Auschwitz deportiert, das Ende, das Schicksal für sie ist das gleiche. Das heißt, er wusste ganz genau, in Osten deportiert war der Tod. Und das war eben der Auslöser gewesen, dass das Verfahren wieder aufgenommen wurde. Dann die Entwicklung, Klaus Barbie, wir wussten, war nach Südamerika geflohen. Ich hatte dann die Möglichkeit mit dem Staatsanwalt in München, der erst ablehnend war, der half uns die Dokumente über Klaus Barbie zusammenzustellen in Deutschland. Und ein junger Mann, der damals in Lima lebte, Herbert John, schrieb den Staatsanwalt in München an und sagte, hören Sie mal, ich habe hier in der Süddeutschen Zeitung das Foto von Klaus Barbie während des Krieges gesehen und der sieht verdammt ähnlich einem bolivianischen Geschäftsmann, der heißt jetzt Klaus Altmann. Und wir bekamen auch dann die Personalien von Klaus Altmann. Seine Frau hatte den gleichen Namen, die Kinder hatten den gleichen Namen wie von Barbie. Also es war für uns klar, dass Klaus Barbie Klaus Altmann war. Aber auch hier war das nicht sehr einfach, denn als ich dann das erste Mal nach Lima kam, wo er damals zu dem Zeitpunkt lebte, seine Frau konnte die Höhe in La Paz nicht vertrauen. Sie waren nach Lima gezogen und wohnten bei einem gewissen Schwend, auch einem Nazi. Und als er wusste, dass ich nach Lima kam, um ihn zu identifizieren, ist er nach La Paz, er war bolivianischer Staatsanwalt, abgefahren. Ich bin ihm dann gefolgt und habe hier in Bolivien die Akten über ihn der Justiz übergeben. Er sagt, Klaus Barbie ist Klaus Altmann. Es kam natürlich nichts, es war damals eine Diktatur unter Banza und es war unmöglich, also die Auslieferung, die Frankreich damals forderte, wurde natürlich abgelehnt. Ich kam dann ein zweites Mal mit einer anderen jüdischen Mutter zurück, diesmal nach La Paz. Wir haben dann uns vor das Lischka-Büro gesetzt, vor das Barbie-Büro gesetzt und protestiert, uns angekettet und gesagt, wir warten darauf, dass die Bolivianer uns unterstützen und uns unterstützen in der Anfrage, Klaus Barbie nach Frankreich auszulösen. Es kam natürlich wieder nichts. Wir haben dann auch wieder versucht, wie schon immer, eine Entführung zu planen. Serge mit einem Freund, der damals von einem Freund von Che Guevara war, Regis Debré, der dafür in Bolivien zu lebenslang verurteilt wurde, dann aber unter der Intervention vom General de Gaulle freigelassen wurde. Aber Regis Debré hatte gute bolivianische Freunde, die jetzt im Exil in Chile waren und Allende. Und dann wurde dann geplant mit den Bolivianer im Exil in Chile, Klaus Barbie in La Paz zu entführen, nach Chile unter Lände zu verbringen und dann nach Guayana, das war französisches Territorium, und von dort weiter nach Paris. Das hatte natürlich auch nicht geklappt. Wir hatten das Geld zur Verfügung gestellt, um das Auto anzukaufen für die Entführung. Das Auto ist irgendwie in einem Unfall unbrauchbar geworden und die Sache wurde hinausgeschoben und konnte nicht realisiert werden. Die Lösung kam dann, als 1980 dann die Sozialisten an die Regierung kamen und die Regierung sich wechselte. Und wir hatten dann wieder auf alte Freunde zurückgreifen können, denn derjenige, der mit Serge und Debré die Entführung geplant hatte, Gustavo Sanchez Salazar, wurde jetzt in der neuen Regierung Staatssekretär für Sicherheitsfragen. Und Barbie war gerade zur Zeit im Gefängnis, er hatte da Schulden gemacht und jedenfalls war das Gustavo Sanchez Salazar sein Posten als Minister, der sagte, na gut, also raus aus dem Gefängnis, rein ins Flugzeug. Und so ist er nicht ausgeliefert worden, er ist ausgewiesen worden. Und Klaus Barbie im Flugzeug dachte immer noch, er kommt nach Deutschland. Er hoffte ja, nach Deutschland ausgeliefert zu werden. Wir hatten es aber verhindert, dass die Deutschen den Ausliefer nachstellen, denn die Deutschen hätten ihn zu was verurteilt. Und als er dann in Guyana ankam und die Tür des Flugzeugs sich öffnete und er sah dann die französische Polizei und sagte, ich bin in Frankreich. Von dort ist er dann nach Formont-Luc gekommen und der Prozess war auch ein spektakulärer Prozess. Es war der Prozess zuerst gegen die Deportation der Juden aus Lyon, aber auch erweitert durch die Deportation von Widerstandskämpfern. Es war ein Prozess, der wirklich spektakulär war, basiert auf Dokumenten, auf Zeugenaussagen. Wir selbst hatten eine, Serge, mein Mann war der Vertreter der jüdischen Kinder aus dem Kinderheim von Lisieux und Klaus Barbie wurde dann zu lebenslang verurteilt. Er verstarb dann im Gefängnis. Ich bin jetzt vorausgegangen, aber nochmal schnell auf die Lischka-Affäre hinzukommen. Wir hatten dann eben 1979 erreicht, dass der Lischka-Prozess eröffnet wurde. Es war ein Prozess, der auch, würde ich sagen, also der ein Prozess, der von der Straße geregelt wurde. Denn ich meine, diejenigen, die für diesen Prozess verantwortlich waren und ihn herbeigeführt haben, es waren die Kinder der deportierten Juden aus Frankreich. Wir hatten von Anfang an gesagt, wir wollen einen jungen Vorsitzenden haben, nicht jemand, der irgendwie Nazirichter war. Und wir haben auch gesagt, wir würden den Prozess von der Straße verfolgen. Wir würden Druck ausüben, wenn er nicht so läuft, wie wir es wollen. Und es dürfte zu keinem Freispruch kommen. Die Höchststrafe war sowieso nur 15 Jahre. Es war ja die wurden ja nicht angeklagt in Deutschland für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern nur für Beihilfe zum Mord. Also die Strafen waren dann 6, 10 und 12 Jahre. Aber der Prozess war sehr wichtig gewesen, denn er war von international dokumentiert worden, er ging durch alle Zeitungen und vielleicht war es doch sehr gut, dass wir nicht erreicht haben, dass irgendwie jemand als die Sache nicht weiterging, sich vielleicht doch dazu entschlossen hätte, irgendeiner der NS-Verbrecher kaltzustellen. Jedenfalls, das war ein Prozess, den die deutsche Justiz führen musste. Und das war unwahrscheinlich wichtig. Und der Vorsitzende Fassbinder sagte dann auch am Ende, ich bin also wirklich, einerseits ist es für mich sehr merkwürdig, hier vor mir stehen drei ältere Herren, denn sie hatten ja nach dem Krieg wie alle keine Verbrechen begangen. Sie hatten, wie sie mal so schön sagten, ihre Arbeit ausgeführt unter dem Befehl des Nationalsozialismus. Aber ich tue es doch, denn durch diese drei hier, die vor mir stehen, verurteilen wir all diejenigen, die in Frankreich tätig waren, verantwortlich für die Deportation der Juden aus Frankreich. Und das war also für uns, für diejenigen, die mit uns waren, doch eine Erholung. Und ich würde sagen, unsere Arbeit war dadurch wirklich auf jeden Fall, hatte ein gutes Ende gefunden. Wir haben natürlich im Laufe dieser ganzen Zeit viele Dokumente veröffentlicht. Zum Lischka-Prozess hatten wir das Memorialbuch veröffentlicht mit all den Namen der 6.000 Juden, die aus Frankreich deportiert wurden. Das lag auf dem Tisch des Richters. Wir haben dann im Laufe der Zeit dann auch ein Memorialbuch veröffentlicht mit den 11.400 jüdischen Kindern, die aus Frankreich deportiert wurden. Das Buch haben wir dann erweitert mit Fotos. Wir haben für die jüdischen Kinder, die aus Frankreich deportiert wurden, 4.000 Fotos gefunden. Wir haben auch die letzten Adressen für die Kinder finden können, wo sie festgenommen wurden oder aus welchem Lager sie deportiert wurden. Und mein Mann ist jetzt gerade dabei, dieses Buch, das Buch der deportierten Juden aus Frankreich, der 6.000 Juden zu erweitern, und zwar auch mit den letzten Adressen. Was für uns sehr wichtig war, durch diese letzten Adressen konnten wir Familien zusammenführen. Denn bei der Deportation, wenn ein kleines Kind in Drancy ankam, die wussten nicht ihren Namen, die hatten nur eine Nummer gehabt. Und im Laufe der Recherchen, die Serge durchgeführt hatte, in allen Archiven in Departemental in Frankreich, konnten wir eben die Adressen für diese deportierten Juden finden, was einzigartig ist. Und dieses Buch, wo jetzt im März erscheint, ist ein Buch, das 7 Kilo wiegen wird, ist jetzt völlig alphabetisch aufgebaut. Das erste Buch war nach Konvois, nach Transporten veröffentlicht worden. Das ist eine Arbeit, die wir ständig weitergeführt haben, die Veröffentlichung von Dokumenten. Und Sie wissen ja auch, wir haben uns dann hier mit der Deutschen Bahn geschlagen. Wir hatten zum 60. Jahrestag der Deportation der Juden aus Frankreich, die begann im März 1942, hatten wir die Namen der Juden verlesen an dem Ort, von wo sie deportiert wurden, und auch gleichzeitig in den französischen Bahnhöfen die Aufstellung gezeigt, 11.400 Kinder aus Frankreich deportiert. Es war in großen Reisebahnhöfen, in den Haupthallen, und wir hatten eine unwahrscheinliche Zuschauerquote gehabt. Das kamen Menschen in die Bahnhöhe rein, die eigentlich einen Zug nehmen wollten oder verspätet waren, die auf diese Aufstellung stießen. Und wenn sie diese Kinderfotos sahen, das sind Kinder, die lächeln, denn sie waren ja noch nicht deportiert. Sie waren im guten Zustand, mit ihren Plüschtieren in den Armen. Es waren Kinder, die also, die wurden ja von einem Tag zum anderen aus ihrer Familie gerissen und deportiert. Und das hatte natürlich sehr viel Eindruck geschaffen, und diese Ausstellung. Deswegen hatten wir die Idee gehabt, uns an die DB zu wenden, denn von den 16.000 Juden, die aus Frankreich deportiert waren, waren 7.000, die aus Deutschland stammten, und 3.000 aus Österreich. Es waren 800 Kinder, die aus Österreich und Deutschland stammten, und wir wollten eben mit der Deutschen Bahn die Ausstellung zusammenstellen, deutsche und österreichische jüdische Kinder aus Frankreich deportiert. Vielleicht erinnern sich noch die Polemik, die wir mit Melon hatten, der sagte, also sowas gehört nicht in die Bahnhöfe, da kann einer mit seinem Sandwich durch diese Ausstellung laufen, und was soll denn das? Jedenfalls, wir hatten auch damals demonstriert in den deutschen Bahnhöfen, um diese Ausstellung zu fordern. Und es war damals wirklich Herrn Tiefensee, damals Verkehrsminister, zu verdanken, der das Kinderbuch sah mit den Fotos der Kinder, sagte, wir müssen etwas tun, und die Ausstellung muss auch in deutsche Bahnhöfe kommen. Und zusammen mit einer Ausstellung Sonderzüge in den Zoo von der Deutschen Bahn organisiert, durften wir 15 Stelltafeln zusammenstellen mit diesen jüdischen Kindern. Die Ausstellung war natürlich nicht so, so gezeigt wie in Frankreich in den Reisebahnhöfen. In Deutschland, wir waren zu einigen mit unseren Fisifi, wurden manchmal in Nebensälen oder im ersten Stock gezeigt, aber immerhin, wir hatten erreicht, dass auch die Deutsche Bahn diese Ausstellung zeigte. Für NS-Verbrecher, für uns war dann, ich sagte, nach dem Lischka-Prozess, wir hatten noch die Sache Alois Brunner, ich sagte Ihnen ja, der mein Schwiegervater in Nizza festgenommen hatte, versucht etwas zu unternehmen. Alois Brunner war nach Damaskus, war erst über Ägypten nach Syrien verschwunden. Wir haben hier mehrmals auch dort demonstriert, ich vor dem Justizministerium, Serge war dort gewesen, und haben gesagt, also Fischer, der lebt unter dem Namen Fischer, ist Alois Brunner, aber in Syrien war nie wieder unternommen worden, und wahrscheinlich im Alter nach, er ist verstorben. Aber auch hier haben wir erreicht, dass zumindest er nicht so ohne zur Verantwortung gezogen wird, er sterben kann, denn 2002 haben wir es erreicht, dass in Frankreich gegen Alois Brunner ein Abwesenheitsurteil gemacht wurde, zu lebenslang. Er war natürlich nicht mehr da, aber zumindest seine Verbrechen sind dort nochmal aufgezeichnet worden. Boah, die Verbrechen, dann fragten wir aber, was machen Sie nur heute gegen die NS-Verbrecher? Ich sage, die sind alle meistens tot, oder wenn sie in einem Zustand sind, wo sie überhaupt nicht mehr aussagen können, oder wie dem Jan Juck, wir waren auch zum ersten Verhandlungstag, Serge und ich, in München gewesen, denn wir hatten den Antrag gestellt, bei der Staatsanwaltschaft in München uns als Fies und Vieh zuzulassen, denn zwei Deportationszüge aus Drancy nach Sobibor kamen zu dem Zeitpunkt, als 43, als Demjan Juck in Sobibor war. Die Staatsanwaltschaft, Achtung, Himmels Willen, die Zeit ist kurz, die Transporte kamen vielleicht 2 Tage, vielleicht erst 2, 3 Tage da, als die Züge, wir nehmen die holländischen Juden, die waren also auch später deportiert worden. Und, aber zumindest hatten Serge und ich den Eindruck von diesem ersten Prozesstag, und ich würde sagen, Sie haben wahrscheinlich im Fernsehen gesehen, es war wirklich als letzten Schauprozess in Deutschland, einen Prozess zu führen gegen einen Mann, der auf der Tragbare angebracht werden wollte, der nicht aussagte und der hechelte und natürlich auch simuliert, ist ganz klar. Aber die Deutschen hatten ja während der 60er Jahre so viele Möglichkeiten gehabt, Prozesse zu führen gegen NS-Verbrecher, die es Dokumentationen gab. Aber das war damals die politische deutsche Gesellschaft, die das nicht wollte. natürlich die Richter natürlich auch nicht. Und heute, wo eben man das sich alles geändert hatte, Bücher erscheinen wie das Amt und so weiter, hatte man eben versucht, noch als letzten Prozess, den Demjanjuk-Prozess, und ich glaube, jetzt auch bei Ludwigsburg, die haben noch gesagt, es würde noch andere Prozesse geben, aber zu bringen, das, ich meine, das zeigt, dass die Prozesse nicht mehr durchgeführt werden. Es kann keinen Verurteilten geben, oder aber so wie den Demjanjuk, das ist doch kein Prozess, wo man also die Morde beweisen kann. Man könnte sagen, er war zu dem Zeitpunkt da, nun gut, aber es ist kein Prozess, der ein historischer Prozess sein kann. Ich würde sagen, in diesem Bereich haben wir also unsere Arbeit eingestellt. Wir sind seit langem schon dabei, also die Gedenktafeln in Frankreich, sie haben wir in Deutschland die Tafeln, die Stolpersteine, als wir, ich sagte ja, die letzten Adressen herausfinden können für die jüdischen Kinder, sind in Frankreich in den letzten 10 Jahren Gedenktafeln überall angebracht worden, an den Häusern, wo die Kinder lebten, in den Schulen. Und in Frankreich war es wirklich, also wir haben an vielen Tafeleinweihungen teilgenommen. In den kleinsten Orten in Frankreich, ganz verlorenen Dörfern, stehen sie auf einmal vor einer Tafel. Hier sind diese Juden festgenommen worden und nach Auschwitz deportiert worden. Und das ist ja heute die Arbeit, die wir leisten für die spätere Generation. Denn wir müssen ihnen zeigen, hier lebt, zum Beispiel wenn jemand in diesem Haus wohnt, der geht da vorbei und sagt, hier lebte die jüdische Familie, warum ist sie deportiert worden? Wir haben auch viel dazu beigetragen für die Eröffnung von Gedenkstätten. Ich weiß noch, wir waren im Wannseehaus gewesen und da wurde in einer neuen Dauerausstellung wurde die Familie Hallenbrunner beschrieben. Das war die Familie Hallenbrunner, sagte ich Ihnen schon. Frau Hallenbrunner saß mit mir in Bolivien auf der Bank, um die Auslieferung von Barbie zu fordern. Wir haben in Frankreich, jetzt wird im nächsten Jahr, wird in Drancy ein neues Museum gegenüber von diesem großen Gebäude von Drancy errichtet. Ein Lager wird in Limille jetzt errichtet, das war die Ziegelfabrik, wo viele deutsche Juden auch festgenommen wurden. Das ist die Arbeit, die wir auch weiter unterstützen und ich glaube, das ist heute sehr wichtig für die Zukunft. Dann sagt man, wie können wir die Jugendlichen interessieren für diese Sachen? Wir haben in Lyon eine Gruppe, die jedes Jahr mit Unterstützung der Region, des Departements, eine Reise von Schulkindern nach Auschwitz organisiert. Natürlich müssen die Kinder von dem Lehrer unterrichtet und eingeführt werden, ist ganz klar. Denn sie einfach so in Auschwitz durch Birkenau laufen zu lassen, ohne zu wissen warum, hat keinen Zweck. Aber das ist eine Arbeit, die wir weiterführen. Und sonst würde ich sagen, ich habe darüber nicht so viel gesprochen, aber ich hatte mir, als ich meine Arbeit begann, vorgenommen, ich habe als Deutsche gewisse moralische und historische Verpflichtungen zu erfüllen. Es war nicht zuzulassen, dass die NS-Verbrecher wie Kissinger in die deutsche Politik sich einmischen konnten, zu verhindern, dass die NS-Verbrecher unbestraft blieben und auch als Deutsche mich dort einzutreten, wo die Juden verfolgt werden und meine Solidarität dem Staat Israel auszudrücken. Ich habe das auch gezeigt in 2 arabischen Gipfeltreffen in Marokko und Algerien, wo ich sagte als Deutsche, ich bin hier, um zu zeigen, dass man nicht das Gleiche machen soll wie die Nazis mit den Juden. Man sollte versuchen, zwischen Israel und den arabischen Ländern einen Friedensvertrag oder einen Frieden zu organisieren. Ich habe auch in Damaskus demonstriert, nicht nur für die Auslieferung von Alois Brunner, sondern auch nach dem Yom Kippur-Krieg bin ich dort angereist und habe gesagt, also da wurden damals die Kriegsgefangenen auf den Golan, die von den Syrern auf den Golanhöhen festgenommen wurden, gefoltert und sagte, also das darf nicht so geschehen. Als Deutsche habe ich immer versucht, gewissermaßen meine Moralität in den Vordergrund zu bringen. Ich habe mich nie irgendwie einbinden lassen in keine Partei und deswegen konnte ich mich auch immer als diese wiedervereinte Deutsche, das war damals noch, als ich anfing, über meine Arbeit zu sprechen, sagte ich immer, ich bin eine Deutsche, die weder zu West- noch zu Ostdeutschland gehört. Ich bin eine wiedervereinte Deutsche. Und ich glaube, das war für mich das Wichtigste, denn deswegen habe ich meine Arbeit als Deutsche geführt. Und sie sagten, ausgezeichnet von den französischen Präsidenten. Ich bin ausgezeichnet worden zum ersten Mal von französischen sozialistischen Präsident Mitterrand, dann von Jacques Chirac, von Sarkozy. Ich bin in Israel 2-mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Ich habe Auszeichnungen in Amerika erhalten, natürlich, und die Deutschen zerschlachten wir eines Tages, vielleicht wird es auch hier zum Bundesverdienstkreuz kommen, im Augenblick ist es noch nicht so weit, aber vielleicht war diese, und jedes Mal ist natürlich das Argument die Ohrfeige, nicht? Aber ich würde sagen, wie Serge mir auch nach der, nach, als er nach Berlin kam nach der Ohrfeige und mich im, nach, in Berlin im, nach dem Prozess traf, nach der Beate. So was Wichtiges wie das, was wir jetzt getan haben, das kannst du nie wieder in deinem Leben tun. Danke. Ja.